Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Red Line, dem Podcast über internationale Politik mit Rob und, also mit mir und mit Andreas. Diese Woche, also heute haben wir gesprochen am 11.12. Und wir haben über vor allem drei große Themen geredet. Zum einen natürlich, wie immer, ein bisschen die nationale Lage zusammengefasst. Dann haben wir natürlich auch wieder über das Thema Israel gesprochen und Trumps Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt des Staates Israel anzuerkennen. Wir haben über die Situation im Kongo gesprochen, in dem mehrere UN-Soldaten gestorben sind. Und neben unseren Kurz-News haben wir auch über den Brexit geschrieben und gesprochen. Und ja, da war ja auch einiges los in dieser Woche oder in der letzten Woche. Genau, viel Spaß beim Zuhören und ihr kennt das, ja, liken, teilen, wie immer. Viel Spaß!
Rob, hi!
Guten Tag!
Moin.
Moin, moin. Wir sind, heute ist der 11.12. Der 11.12. Ah, nee, nicht der 13.12. Okay, da kommen wir noch. unrelated. Auf jeden Fall ist heute der 11.12. und wir melden uns hier gerade zur Folge Nummer 31.
Ja, 31. Wir machen keine Zahlenfakten und so ein Kram.
Was machen wir?
Genau. Ach, Fanboys in dem Podcast, da gibt es mal einen Zahlenfakt.
Ein Zahlenfakt, zum Podcast oder wie?
Ja, nee, einfach zu der Zahl.
31 Tage übrigens hat nämlich der Dezember.
Wow.
Ja, das ist der Zahlenfakt zu unserer Folge heute.
Ach, halt die Klappe, wir lassen das.
Ich finde das eigentlich eine super Idee. Naja, egal, Politikfakten.
Ja, aber dann auch, du musst halt zu jeder Zahl was finden und das ist halt nicht so einfach.
Ich finde zu jeder Zahl was.
Lass dich nicht aufhalten.
Nächste Woche besprechen natürlich eine Zahl, Faktenzahl, wie auch immer. Ja, Politikfakten natürlich.
Okay. Ja. Schön, dass du da bist. Du wolltest mit mir erst über die SPD reden, ne? Aber ich
du willst nicht über die SPD reden.
Doch, wir können über die SPD reden, aber ich würde zuerst über die CDU reden.
Wir können auch erstmal über die CDU reden.
Hast du das, den Artikel oder das Interview gesehen mit Jens Spahn?
Der hat gesagt, lieber Minderheitsregierung als Neuwahlen, richtig?
Genau.
Ich habe es nicht gesehen, sondern nur dieses Zitat bei Tagesschau-Twitter-Account oder so, die haben es gepostet.
Genau, also Jens Spahn hat so gesagt, er sieht das gar nicht ein und wenn die SPD sowieso nicht so richtig will und er hätte auch keinen richtigen Bock drauf, dann lass lieber eine Minderheitsregierung machen und da kriegt man bestimmt auch ganz viele Sachen drum, belebt die die parlamentarische Demokratie und überhaupt ist die SPD doof und er möchte ganz gerne, und wenn, dann nur mit ganz, ganz starken Verschärfungen in der inneren Sicherheit.
Ja, das ist klar, dass die das wollen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, mittlerweile habe ich meine Position ein bisschen geändert. Ich will ja auch gerne eine GroKo jetzt, so, weil
weil Jens Spahn keine will, das ist eigentlich auch
noch so ein Grund. Nein, ich will das ist genau der Grund, warum ich sie will, eben genau deswegen, weil ich Schiss habe, dass wenn die CDU alleine regiert, dass sie ja auch über Verordnungen ohne Parlament sowieso ganz viel Scheiß machen können, in der Auslegung von Gesetzen zum Beispiel. Ich traue denen einfach nicht in der Form.
Nee, das größte Problem ist eigentlich meiner Meinung nach, dass halt die drei Parteien, also die vier Parteien, CDU, CSU, FDP und AfD zusammen eine Mehrheit haben.
Noch so ein Beispiel,
und, ja, und dann halt wirklich richtig viel Scheiße machen können.
Das heißt, die CDU kann sich halt im Zweifel Mehrheiten auch woanders liefern. Und vor allem dann, wenn Merkel vielleicht mal mehr nicht ist. Ich glaube, Merkel und die AfD, das funktioniert nicht so. Das geht einfach nicht. Und Merkel wird auch versuchen, die AfD auf keinen Fall mit irgendwie reinzuholen. Aber sobald Jens Spahn Bundeskanzler ist, jetzt mal so als Beispiel, dann wird der, glaube ich, sofort loslegen. Ne? Und dann können wir aufpassen. Ich meine, eine Koalition mit der AfD würden die vielleicht nicht machen. Aber warum denn nicht sich tolerieren lassen? Beziehungsweise halt einzelne Gesetze mit denen durchwinken lassen, wieso nicht?
Und dann, ja, genau, und ich Und ich meine, du hast das jetzt so als Scherz abgetan, aber ich glaube, Jens Spahn hat sich tatsächlich mit diesem Interview in Position gebracht,
Nee, ich,
um
also,
Angela Merkel
ja. Also ich meine,
anzugreifen.
das nur halb als Scherz. Ich glaube, dass Jens Spahn, glaube ich, das Nächste ist, was wir als einen möglichen Merkel-Nachfolger sehen. So, also es gibt keinen richtigen guten Merkel-Nachfolger, der irgendwie so schon bereitsteht, aber wenn es einen gäbe, dann wäre das Jens Spahn. Ich glaube, da braucht man gar nicht drüber diskutieren.
Das glaube ich auch. Und das größte Problem ist eigentlich, also, dass der halt wesentlich rechter steht als Angela Merkel, glaube ich.
Ich glaube, da muss die CDU dann auch aufpassen auf die Umfragewerte in der Mitte vor allem. Weil da kann die SPD, wenn die liefert und Alternativen anbietet zur Union, dann kann die Union da auch verlieren. Weil das deckt Merkel momentan ab.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er eine Minderheitsregierung haben will, weil das nämlich bedeuten würde, in 2 Jahren spätestens vermutlich gäbe es Neuwahlen und dann eigentlich ist ziemlich sicher, dass Angela Merkel, sobald es Neuwahlen geben wird, die nicht innerhalb dieses Jahres sind, also innerhalb der nächsten, was weiß ich,
7, 8 Monate,
nächsten
ja.
4, 5 Monate
So.
genau, dann wird es jemand anders sein und mir würde da halt auch nur Jens Spahn einfallen.
Ja, nur ich glaube, dass die Union gerade, also ich weiß nicht, wir haben es gesehen bei der SPD, wir haben es gesehen bei ganz vielen anderen, auch christdemokratischen Parteien in Europa. Und die Union lebt auf so einer Hypothek. Das hat man jetzt bei der Bundestagswahl schon ein bisschen gemerkt, wie stark sie auch verloren hat, irgendwie 7 Prozentpunkte fast. Und die Union lebt auf so einer Merkel-Hypothek. Das heißt, dadurch, dass Merkel eben viel ich sag mal, in der linken Mitte gefischt hat und da viele Stimmen sozusagen hat, viele Leute wählen die CDU, weil sie Merkel möchten. Und das wird auch vergessen. Ich glaube, wenn Merkel weg ist, dann verschwindet diese Hypothek. Und dann wird die AfD, die SPD und die Union sich auf ein ähnliches Maß, ja, vielleicht angleichen, so dass wir da eine Situation haben wie in Österreich, ne? Und deswegen, ich glaube, jetzt zu sagen, Merkel irgendwie, ja, muss mal was Neues und so, denke ich mir so, für die Union ist Merkel gerade der Grund, warum die überhaupt noch in der Position sind, dass sie über eine Minderheitsregierung reden können.
Ja, das glaube ich meiner Meinung nach auch aus, wobei ich nicht glaube, dass wir dann in die Position von Österreich
Naja,
kommen
das
werden.
ist ein bisschen, aber so in die AfD wird vielleicht, wenn die AfD in der Größenordnung von 15% landet, die SPD bei den 20 bleibt und die Union wird dann vielleicht noch ein bisschen runterrutschen auf die 25 bis 30% in der Marge, von der sie ja auch nicht mehr weit entfernt sind.
Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. So, jetzt können wir noch kurz zur SPD schauen. Eigentlich gab es da ja überhaupt nichts Überraschendes.
Ja, also ich bin überrascht insofern. Nee, ich bin natürlich nicht überrascht, ich bin enttäuscht vielleicht auch ein bisschen. Einerseits, ich bin froh. Okay, versuchen wir es nochmal anders. Ich versuche das nochmal anders zu strukturieren. Also einerseits bin ich erfreut über Martin Schulz. Das muss ich sagen. Seine Rede war eigentlich ziemlich gut. Er hat so Sachen auch angesprochen, für die er dann gleich kritisiert wurde, was ich irgendwie unfair finde.
Also dieses Europa-Ding
Ja, ich meine,
lassen.
großartig, die SPD positioniert sich hier mal, oder ein SPD-Vorsitzender positioniert sich mal als klarer Europäer auch für ein Europa, für einen Vereinigten Staaten von Europa. Das ist etwas, was ich sowieso schon länger möchte eigentlich. Und gute Sache, ja. Und dann SPD-intern hat er gleich auf die Fresse gekriegt dafür, so, wo ich denke, hey, ich dachte, ihr seid nur eine tolle Europapartei. Warum haut ihr denn eurem Vorsitzenden gleich noch auf die Fresse, weil er irgendwie was Pro-Europäisches sagt?
Ja, ich glaube, also wer hat kritisiert? Ich habe da nicht so richtig, ich habe diesen ganzen Parteitag, das war irgendwie so langweilig
Ich
für mich.
weiß auch jetzt gerade, ich kann jetzt keine Namen nennen. Also sowohl innerparteilich als auch außerparteilich gab es wohl Kritik. Von der CDU Union selbstverständlich massive Kritik. Also von der Union wirklich ziemlich viel. Also da wurde gesagt, das wären irgendwie Hirngespinste.
Radikaleuropäisch habe ich
Radikal
gehört.
europäisch, wobei man darauf sagen muss, dass Franz Josef Strauß, ja, dass der das ja früher auch mal gefordert hat, als Unionslinie, auch, das war ja auch Unionslinie eine Zeit lang. Also irgendwie. Gut. Andererseits bin ich enttäuscht von der SPD, weil sie wieder jetzt einen Vorstand gewählt haben, in dem zwar, ich glaube, drei Frauen als stellvertretende Vorsitzende gewählt wurden, zusammen mit drei Männern. Aber der Vorsitzende ist ein Mann, der Generalsekretär ist ein Mann, der Schatzmeister ist ein Mann. Das heißt, es sind wieder Männer gewählt worden, aber man muss auch betonen, die Männer sind sehr schlecht weggekommen bei der Wahl. Also Lars Klingbeil, der sicherlich ein junger, relativ junger Progressiv, nein, progressiv ist er nicht. Junger Politiker ist, was ja jetzt erstmal nicht schlecht ist, aber der auch seiner Art einfach nicht so reinpasst, Seeheimer-Kreis-Typ auch ist. Wurde mit 70% gewählt, was jetzt ein okayes Ergebnis ist, aber nicht mega gut. Und Olaf Scholz hat eine Klatsche mit 59% bekommen, 60% für Stegner und 78% dann für Thorsten Schäfer-Gümbel. Der hat eine hessische Landtagswahl vor der Nase, da wollte man ihn sicherlich unterstützen. Und die Frauen waren allesamt über 80%, ich glaube 96% für Malu Dreyer. Was haben wir noch?
Wir hätten dann noch Manuela Schwesig mit 86% und Natascha Kohn, die musste ich erstmal googeln,
Genau.
mit 80,1%.
Die ist ja SPD-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Bayern jetzt und die ist ja berühmt geworden mit so einem YouTube-Video, wo sie einfach mal losgepöbelt hat im Landtag. Großartig.
Ah, okay.
Also Malu Dreyer, ne, Manuela Schwesig, Natascha Kohn, finde ich, sind gute Politikerinnen. Das wären halt auch Leute für Posten gewesen, ne? Also für größere Posten als diese Standardposten, weil Malu Dreyer und Manuela Schwesig sind halt Ministerpräsidentinnen bereits. Ne? Naja, die haben ja schon Posten. Aber
Also
die.
ich finde es halt absurd, dass ein Vorstand von einer Partei derzeit, also von einer Partei, die sich links sieht, derzeit mit 4, 5, 6 Männern und 3 Frauen belegt ist.
Ja. Sechs, ich glaube, das
Nein,
ist
sieben
oder
Männer,
sieben,
sieben
dieser
Männer.
EU-Typ noch da, ja.
Ja, 7 Männer, 3 Frauen. Was denn das?
Also, und das ist ja, das ist jetzt der kleine Parteivorstand, glaube ich, ne, genau.
Also genau, das ist der, also in der Linken heißt das dann der regierende Parteivorstand oder irgendwie so.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, die haben ja noch die 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, die SPD, die sind da jetzt nicht mit einberechnet. Da sind natürlich nochmal mehr Frauen dabei. Wüsste ich jetzt aber auch gerade nicht. Wir haben hier gerade zur Transparenz die Webseite offen von der SPD, aber da sehe ich jetzt nicht die Wahlergebnisse der BeisitzerInnen, muss ich sagen.
Nö.
Sind da nicht, sind auch scheinbar nicht so wichtig, sonst wären sie ja auch ein bisschen. Da sind auf jeden Fall auch mehrere junge Frauen dabei, zum Beispiel Johanna Oeckermann, die ehemalige JUSO-Vorsitzende und auch die Bremer Bundestagsabgeordnete Sarah Radlewski zum Beispiel.
Ja, aber ich verstehe zum Beispiel nicht, also warum die Uckermann jetzt wieder keinen stellvertretenden Posten bekommen hat, als
Nee, die ist
JUSO-Vorsitzende,
ja keine, ja,
ehemalige.
als ehemalige, genau. Die ist ja auch nicht blöd, die hat ja das Angebot, die hat ja den Posten als Geschäftsführerin bekommen, angeboten gekriegt, wollte aber Generalsekretärin gerne werden. Oder das war so der Plan, den die Jusos hatten. Und der ja auch, finde ich, weil ich halte sie für eine sehr kompetente und auch sehr, auch die hat gute linke Position. Und die hätte in der SPD auf jeden Fall auch mal ein paar, ich sag mal so, ne, ein paar Stühle umgestoßen und gesagt, und ein paar Positionen auch vertreten. Ja, aber so wurde halt da irgendwie ein bisschen blöd mit umgegangen. Jetzt ist irgendwie eine eher unbekanntere Frau die Geschäftsführerin geworden. Das ist ja auch kein gewähltes Amt, glaube ich, sondern das ist ein bezahltes Amt, irgendwie so.
Ich glaube auch, ja.
Also ist halt auch absurd, sie damit abzuspeisen, weil dieser Posten halt wirklich eher ein technischer Posten ist und kein politischer.
Ja, und also ich meine, die SPD soll froh sein, dass sie noch so ein paar junge, gute PolitikerInnen hat, ne? Also ich meine, was ist denn da los?
Aber die werden halt
Ich meine,
abgespeist oder halt ausgebotet und so.
es regt mich so auf. Also wie gesagt, ich habe ja auch vorgestern, glaube ich, getweetet, also seit dem Erneuerungsprozess der SPD scheint mir die SPD noch männlicher und noch weiter Richtung Seeheimer Kreis gegangen zu sein. Ich verstehe nicht, was das soll. Also
Ja, es ist mir auch nicht klar, ne? Also irgendwie, was damit man damit jetzt bezwecken möchte. Also ich glaube, dass. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen an der Position, dass Martin Schulz gerade so vielleicht der positive Effekt des Ganzen ist, aber der scheint gar nicht mehr die Macht zu haben in dem Parteivorstand oder scheint sie auch nie gehabt zu haben. Der kann auch gar nichts mehr entscheiden, glaube ich. Der ist politisch ein bisschen tot.
ja,
Leider muss man
es hat.
sagen, weil jetzt, was er so sagt, wenn er die freie Hand bekommt, ist gut.
Ja, aber ich meine, der war halt nie. Also, du brauchst halt keinen. Stell dir vor, der Typ wäre Bundeskanzler geworden. Der schafft es nicht mal, seine SPD unter Kontrolle zu halten. Wie hätte der eine mögliche Dreierkoalition unter Kontrolle halten sollen oder überhaupt seine eigene sozialdemokratische Partei.
Also, ich glaube, da hätte die SPD noch klarer, also in der SPD müssen Köpfe rollen so, und das ist nicht unbedingt der Kopf von Martin Schulz, aber im Hintergrund sind so einige weiße alte Männer viel zu mächtig, vor allem so die Garde um Olaf Scholz und Johannes Kahrs zum Beispiel.
Ja, Olaf Scholz wurde ja auch hart abgestraft.
Ja, also 59% ist wirklich schlecht. Also es ist wirklich, wirklich schlecht für die SPD-Verhältnisse, muss man einfach sagen.
Aber es ist krass, war nicht vor einer Woche oder zwei Wochen noch irgendwo das Ergebnis oder die Umfrage, Olaf Scholz ist der beliebteste Mensch bei den also von den SPD-Politikern bei den SPD-Wählern oder so?
Ja, aber scheinbar nicht bei den Delegierten.
Nee. Ach, naja, gut. Aber gut.
Haben wir genug über die SPD geredet, glaube ich. Noch ein kleiner Nachtrag zu den Grünen. Ich glaube, Robert Habeck kandidiert als Parteivorsitzender.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe
gerade ohne Gegenteilkandidaten. Ich glaube, es gibt eine Kandidatin aus Brandenburg, die keiner kennt. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass er wahrscheinlich die besseren Chancen hat.
Ja, kann man dann wahrscheinlich schon so sagen.
Genau, und er möchte gerne die Flügelarithmetik in den Grünen auflösen. Damit die Linken gar keine Posten mehr kriegen. Gut, haben wir das auch geklärt.
Eigentlich alles so traurig. Ja. Gut, kommen wir zu weiteren traurigen Dingen.
Kommen wir zu unseren genau vorbereiteten Themen. Oder hast du noch Wochenrückblick?
Nö,
machen wir
überhaupt nicht.
Unsere Themen sind ja eigentlich wie so ein Wochenrückblick heute sehr aktuell auf jeden Fall.
Ja, und wir wollen uns über Israel streiten.
Wir wollen uns über Israel streiten und wobei ich glaube, wir werden uns nicht groß streiten. Gut, aber fangen wir mit einem anderen Thema an, damit wir so ein bisschen teasern können. Müsst ihr dranbleiben jetzt erstmal. nämlich, jetzt habe ich heute keinen guten Übergang für euch, weil ich von SPD zu Brexit nicht so wirklich einen Übergang finden kann. Apropos Chaoshaufen, gehen wir nach Großbritannien. Genau. Vielleicht war das jetzt so eine Art guter Übergang.
Ich habe dir noch zwei Fragen übrigens reingeschrieben, ne?
Das ist ja gut. Da können wir gleich drüber sprechen, ja.
Ja.
Sind die kursiv, ja.
Ja, genau.
Okay, fangen wir damit an. Genau. Brexit war wieder Thema diese Woche in Europa und in den deutschen Medien, europäischen Medien und natürlich auch in den britischen Medien. In der letzten Woche war die Deadline der EU, dass eben die Verhandlungen über den Divorce Deal abgeschlossen werden sollten. Das heißt, der Deal, der quasi die Beziehung mit der EU regelt, nicht die zukünftige Beziehung, um die soll es noch nicht gehen, sondern bis zu dem Punkt sollten quasi der Austritt geregelt sein. Und das war ja nicht mal annähernd. Dementsprechend gab es dann Verhandlungen auf höchster Ebene, nämlich zwischen Theresa May, die ist nach Brüssel geflogen und hat sich zu einem langgezogenen Dinner getroffen mit Claude Juncker, dem Kommissionspräsidenten, der ja quasi bei den Verhandlungen an oberster Stelle steht. Noch über Barnier und Theresa May ist ja die Chefin von David Davis, dem Chefhändler, Aushändler des Vereinigten Königreiches. Ja, und dann saßen die beim Essen und haben wohl sehr intensiv sich unterhalten und Theresa May hat ihren Deal vorgeschlagen, ihr Angebot und das klang wohl alles ganz gut. Bis dann ein Anruf kam aus Belfast. Nämlich von Arlene Foster, der Chefin der DUP, über die wir ja schon mal gesprochen haben hier. Ne?
Genau, diese radikale Kleinpartei.
Genau, diese sehr konservative Kleinpartei aus Nordirland, die halt unionistisch ist, das heißt für einen Verbleib Nordirlands im Vereinigten Königreich ist und die eben die Regierung mit ihren 10 Abgeordneten in Westminster die Regierung von May toleriert, weil die keine eigene Mehrheit hat. Und die haben irgendwie davon mitbekommen, von diesem Deal, den scheinbar Theresa May nicht mit der DUP abgesprochen hatte, den sie da Juncker vorgeschlagen hat. Und dann hat Arlene Foster im Pyjama May angerufen und May musste dieses Dinner für fast 6 Stunden oder so unterbrechen, um mit Arlene Foster zu verhandeln am Telefon. Und das ist natürlich eine peinliche Situation. Also, wenn man sich immer denkt, das war jetzt peinlich genug, was da gerade die Regierung in Großbritannien abzieht, man denkt sich, nein, es geht immer noch peinlicher. Kann man so sagen, glaube ich, oder?
Ja, also ich meine, wenn du die eigenen Verhandlungen mit deinem eigentlichen Gegner abbrechen musst, um dann wieder mit deinem Koalitionspartner zu verhandeln, das ist schon...
Da sieht man auch, dass Minderheitsregierungen halt nur funktionieren, wenn die Kanzlerin oder eben die, in dem Fall die Premierministerin, wirklich stark ist und auch gut handelt und irgendwie alles immer abspricht und May ist weder stark noch ist sie scheinbar gut in der Lage, irgendwie hier zu verhandeln. Naja, auf jeden Fall ist es dann erstmal zu Problemen gekommen und erst am Freitag, also das Ganze fand, glaube ich, am Montag statt. Und es wurde dann gesagt, vor Freitag wäre es nicht möglich, aber am Freitagmorgen wurde dann vollzogen, dass jetzt dieser Deal abgeschlossen wurde zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU und man jetzt nun weitergehen kann in den Teil mit den die Verhandlungen über die zukünftige Beziehung der beiden Gruppen. Ja, was ist in diesem Deal, den jetzt der abgeschlossen wurde? Nicht viel. Also es stehen wichtige Fragen drin, aber sie sind sehr ungenau geklärt worden, aber immerhin gab es ein paar, ja, wie soll ich sagen, Versprechen, die eingehalten wurden, gesagt wurde. Ja.
Ich fand es halt eigentlich spannend. Eigentlich, ja, also es ist ja jetzt Phase 1 abgeschlossen worden. Und eigentlich hat die EU mal gesagt, Phase 1 abgeschlossen heißt für uns, die gesamte Sache mit dem Geld ist geklärt, die Sache mit den EU-Bürgern in Großbritannien und den britischen Bürgern in der EU ist geklärt und die Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland ist geklärt. Das war ja mal der Punkt,
oder? Genau, das sind auch die drei Sachen, die eben in diesem Deal tatsächlich geklärt wurden. Na, also da können wir gleich, ich sag mal kurz, was drin stand, dann können wir drüber reden, ob es jetzt tatsächlich geklärt wurde oder was das genau ist. Also, das erste Thema, was du angesprochen hast, waren Rechte von EU-Bürgern im Vereinigten Königreich und Rechte von Vereinigten Königreichsbürgern in der EU. Hier sollen die jeweils im jeweiligen Gebiet ein Aufenthaltsrecht bekommen, unbegrenztes. Und dass dann auch für die Kinder und Partner sollen Lösungen gefunden werden, wie es so heißt. Das heißt aber auch, dass britische Gerichte bis zum Jahr 2000, ich habe hier 17 geschrieben, meine natürlich 2027, noch an den EuGH überweisen, so in wenn Fälle auftreten. Das heißt, sagen wir, da kriegt jemand keine Aufenthaltsberechtigung, EU-Bürger im UK, zieht vor ein britisches Gericht und es muss hier dann EU-Recht ja ausverhandelt werden, dann kann bis 2027 auch das britische Gericht eben diese Fragen, die sie ja immer an den EuGH stellen, quasi auch noch weitergeben an den EuGH, auch obwohl Großbritannien nicht mehr in der EU ist. Das heißt, da gibt es auch irgendwie eine juristische Zwischenlösung oder soll es geben.
Aber was zum Beispiel die Brexiteers niemals wollten?
Das wollten die Brexiteers definitiv nicht, ja. Aber ich glaube, Theresa May hat halt das Problem, dass sie quasi zwischen drei großen Gruppen eine Lösung finden muss. Einmal natürlich der DUP, über die wir eben gesprochen haben. Dann muss sie eine Lösung für die EU finden. Eine Lösung, das sind eigentlich vier Gruppen, eine Lösung für die Hardliner und eine Lösung für die Nicht-Hardliner in ihrer Partei. Also die einen weichen Brexit möchten, die einen harten Brexit möchten, DUP plus EU. Und irgendwie ist es fast wie unmöglich, dafür eine Lösung zu finden. Und ich denke, das ist so ein Kompromiss, der dabei irgendwie rausgekommen ist, wo sie quasi der EU entgegenkommen musste, weil die EU definitiv der stärkste Partner in diesem Viereck sozusagen ist.
Gefühlt ist sie übrigens meiner Meinung nach überall der EU hart entgegengekommen.
Ja, genau, das kann man auch nochmal so sagen. In dem Bereich ist es klar, die EU hat definitiv bekommen, was sie wollte. So, und mit dieser Frist 2027, gut, die EU wollte sicherlich das unbefristet haben, aber trotzdem ist das ziemlich genau das, was die EU wollte und das, was die harten Brexiteers nicht wollten. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zur harten Grenze mit Irland. Also da gab es ja diese Frage Nordirland-Irland. Durch das Karfreitagsabkommen wurde ja geregelt eben, dass diese Grenze sehr, sehr offen sein soll, um halt den Frieden zu sichern. Und das ist ein wichtiger Teil auch des Karfreitagsabkommens sein. Und dementsprechend soll es auch keine harte Grenze geben mit Irland. Das ist so beschlossen worden jetzt. So, das hat diese Zusicherung hat Theresa May gegeben. Und dadurch soll auch das Good Friday, also das Karfreitagsagreement Abkommen vollständig respektiert werden. Also das steht nicht in Frage. Und das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Wie sie daraus rauskommen will, keine Ahnung. Weil, was sie auch gesagt hat, es wird auf jeden Fall keine harte Grenze zwischen Nordirland und Großbritannien geben.
Aber also gibt es eigentlich keine harte Grenze zwischen der EU und der...
Die einzige Lösung dafür ist, dass die Großbritannien im Binnenmarkt bleibt.
So. Ja, und was aber nicht passieren wird.
Was andererseits nicht passieren wird. Genau. Also es ist alles also sie gibt die Zusage an die EU gefühlt, sie gibt die gleiche Zusage des Gegenteils sozusagen an die harten Brexiteers und die DUP. Ja, muss man halt gucken, wie sie das ausgestalten will. Es gab halt Vorschläge tatsächlich, die Theresa May da auch genannt hat. Also dass es so eine Zwischenlösung gibt, die es sehr kompliziert ausgestalten würde. Also das offen, aber hart quasi. Das ist aber etwas, was wir noch nie da gewesen ist. Das heißt, da kann man jetzt auch nicht viel zu sagen, weil es einfach ein neues System wäre, was wir nicht kennen. Und das muss erstmal gebaut werden quasi. Also,
aber es wäre, glaube ich, interessant, also gerade für Irland könnte das interessant werden, weil dann vielleicht wesentlich mehr Handel über Irland nach Nordirland nach Großbritannien reingehen würde, oder?
Also ja, ich meine, dann könnte auf jeden Fall, aber das würde, also das geht staatsrechtlich und einfach logisch halt auch nicht. So. Also du kannst nicht einfach so eine Lücke lassen. Das wäre weird.
Ja, aber ich meine, die Welt ist weird, ne?
Also, ja, klar. Aber die Sache ist ja die, du hast ja, als Großbritannien hast du ja ohnehin erstmal alle über dieses Brexit-Gesetz, hast du ja einfach sowieso erstmal alle Richtlinien übernommen und Verordnungen in britisches Recht. Das heißt, momentan, wenn sie einfach alle EU-Sachen übernehmen würden oder übernommen haben, dann gibt es ja keinen Unterschied mehr zwischen den beiden. Außer, dass Großbritannien nicht mehr abstimmen kann. So.
Ja.
Genau. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zum letzten Punkt, dann können wir nochmal allgemein drüber reden.
Okay.
Die UK hat sich auch darauf geeinigt, dass es jetzt eine Rechnung zahlen muss. Na, eigentlich wollte sie ja gar nichts zahlen. Und es ist keine Zahl wirklich, die rausgekommen ist, sondern quasi eine Rechnung ungefähr, wie man das berechnen könnte dann. Und es würde dann so auf 50 Millionen Pfund rauslaufen. Frag mich nicht, wie viel Euro das sind, habe ich jetzt irgendwie dummerweise nicht nachgerechnet. Genau, also es ist halt eher ein Verfahren, es ist kein... Ja, also das sind so...
Genau, also
das ist keine feste Zahl erstmal.
Wobei in den großbritannischen Medien eher eine Zahl von 34 bis 39 Millionen Pfund derzeit...
Ja, der Guardian schreibt für 50 Millionen Pfund, das ist alles nicht so ganz klar, eben weil es halt eine schwimmende Zahl irgendwie ist gerade noch.
Ja, genau. Und ich meine, David Davis hat halt auch gleichzeitig in einem Interview mit der BBC gesagt, dass er das alles noch für eigentlich gar nicht, also so richtig relevant hält, weil er der Meinung ist, wenn sie jetzt in der zweiten Phase, also jetzt geht es halt um die Handelsabkommen, wenn sie da kein vernünftiges Handelsabkommen bekommen, dann haben die ganzen Verbindungen von der ersten Phase im Prinzip für ihn keine Bedeutung. Das hat er so hart gesagt. Und ich meine, das ist ja irgendwie auch...
Ja, nee, da weiß man auch nicht mehr. Also da scheint da wieder May in den Rücken zu fallen. Und ja, da muss man noch gucken. Also die EU ist, glaube ich, ein bisschen frustriert aktuell, verständlicherweise. Aber sie kriegt ja am Ende dann doch immer, was sie will, die EU, einfach weil sie, also man muss ja auch anerkennen, die EU-27, die stehen unglaublich eng beieinander und lassen da auch keine Angriffsfläche für die Briten, die ja am Anfang versucht haben, die so ein bisschen auseinander zu definieren, hat ja überhaupt nicht funktioniert, einfach auch weil Großbritannien selber innerlich so kaputt und auseinandergezogen ist. Also, ja.
Ja, also ich finde das auch interessant, also dass trotz der inneren Streitereien der Europäischen Union wirklich auf dieser Brexit-Linie sie es alle schaffen, unter einen Hut zu bekommen. Also das hätte ich auch nicht gedacht, aber da bin ich wirklich auch fasziniert. Also das ist da.
Ich muss auch sagen, die Interessen in dem Bereich sind tatsächlich gar nicht so unterschiedlich. Das habe ich auch erst später so, als ich näher drüber nachgedacht habe, mitgekriegt, dass ja eigentlich ist klar, alle wollen das Gleiche, alle wollen natürlich, dass die EU zusammenbleibt. Alle wollen einen guten Deal für die EU haben und niemand will Großbritannien ein Stöckchen hinwerfen. So, das ist einfach, ja.
Ja, und ich finde das erstmal grundsätzlich gut.
Funktioniert bisher, genau.
Ja. Eigentlich bin ich auch, also keine Ahnung, wie es weitergehen wird. Bist du der Meinung, dass wir bis 2019 eine größere Brexit, also passiert der Brexit bis 2019?
Ich glaube, wir werden natürlich den offiziellen Austritt haben, aber es wird sicherlich eine Übergangslösung geben, eine Übergangsphase geben von bis zu 2 Jahren. Ich denke mal, der offizielle richtige Austritt wird erst nach 2020 stattfinden.
Okay, ja, wahrscheinlich irgendwie 2021 oder sowas. Aber selbst dann glaube ich, es wird immer noch ein hartes Geschäft für die Briten. Genau.
Aber der Austritt wird kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also da gibt es keinen dran vorbei mehr.
Das glaube ich auch.
Der Drops ist gelutscht.
Okay, ja, dann lass uns weiter in die Demokratische Republik Kongo. Ja, ein Land, worüber wir noch nicht so viel geredet haben. Mein größtes Wissen über dieses Land kommt tatsächlich auch aus einem YouTube-Video, was du mir mal empfohlen hast.
Ist es der große Kongo oder der kleine Kongo?
Das ist der große Kongo. Der große Kongo. Also das ist das große Land in der Mitte, also Zentralafrika, riesengroß, Hauptstadt ist Kinshasa, geht eigentlich von...
Das sind deutsche Soldaten, oder? Oder waren mal deutsche Soldaten für irgendwelche Wahlsachen?
Aber nur sehr kurz.
Nur sehr kurz, also für die Wahl.
Ich glaube,
nur für ein paar Wochen für die Wahl, irgendwie sowas.
Ja, ich glaube schon. Ich bin mir gerade nicht sicher. Keine Ahnung. Du fragst auch echt gerade Sachen. Also, wir reden über ein riesiges Land. Ich glaube, das ist mehrfache Größe von Deutschland. Zwischen der Zentralafrikanischen Republik, also, und das ist dann schon fast am Sudan und so, also, und am Südsudan. Und dann Richtung Süden grenzt es an Angola und Zimbabwe und ist halt so lang wie Kenia und Tansania zusammen, sogar länger.
Ich glaube, man kennt Kongo, den Kongo irgendwie so mit den, da sind diese Gorillas, diese, da leben irgendwie so Berggorillas oder was. Und es ist sehr viel Regenwald und viel Krieg.
Genau. Und wir reden auch über den Krieg, aber genau, ich wollte erstmal so ein bisschen dieses Land eingliedern. Das Land war eine belgische Kolonie und Belgien ist da auch sehr, sehr, ja, menschenverachtend, also nochmal menschenverachtender als die meisten anderen Länder in ihren Kolonien vorgegangen sind. Also der belgische König Leopold II. Hat zum Beispiel Arm- und Fußstümpfe gesammelt und die brachte man ihm aus dem Kongo, ja. Genau.
Ja, wir müssen mal in Brüssel gucken. In Brüssel stehen überall Statuen, die noch an diese angeblich glorreiche Kolonialzeit erinnern. Das ist ein bisschen pervers.
Ja. Ja, Belgien hat das leider auch nie bisher, also zumindest bisher noch nicht aufgearbeitet so richtig. Genau, und in diesem Kongo gab es mehrere Kriege, unter anderem diesen einen sogenannten Zweiten Kongo-Krieg. Der gilt, ich zitiere jetzt mal John Green, als der erste afrikanische Weltkrieg, weil er halt sehr, sehr viel innerhalb dieses Krieges waren. Und seitdem sind eigentlich UN-Truppen im Land. Also, und
ist das der Krieg, halt, der mit Che Guevara und so?
Nee.
Nee, das war was anderes. Das ist schon noch nicht so lange her wahrscheinlich, der Zweite Kongo-Krieg.
Genau, es ist wirklich in den 90ern und bis hin in die 2000er war der Krieg.
Weil Che Guevara hat ja auch in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren im Kongo, nee, Quatsch, in den 60er, 70er Jahren so im Kongo gekämpft, glaube ich. Ja.
Ich bin mir gar nicht sicher. Ich dachte, das war Angola. Aber... Genau,
stimmt, also es gab... Doch, das war wahrscheinlich doch Angola. Nee, es war Kongo. Egal. Tut nichts zur Sache, ja.
Schön. Random Facts an der Seite. Genau, und auf jeden Fall ist da... ist dort halt seit kurzem, also seit den 2000ern sind dort im Prinzip UN-Truppen, und zwar unter der sogenannten MONUSCO-Mission. Die Mission heißt Mission de la Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo. Also,
wie du das Französisch-Englisch ausgesprochen hast, aber ja.
Ja, ich kann kein Französisch, deswegen spreche ich es einfach auf Einiges aus. Also es ist eine Stabilisierungsmission dieses Kongos, und die ist derzeit tatsächlich mit 19.000 UN-Soldaten.
19.000?
Ja, ja. Es ist halt auch ein sehr, sehr, sehr großes Land, muss man halt auch sagen. Ne? Aber genau. Und diese Soldaten sind hauptsächlich im Ostteil des Landes stationiert, in der sogenannten Kivu-Region. Und genau da kam es jetzt zu dem Vorfall, dass im Prinzip ein Stützpunkt von UN-Soldaten angegriffen worden und dabei 14 Soldaten gestorben sind, also UN-Soldaten, und 5 kongolesische Soldaten sind gestorben. Ja.
Also es wurde ein Stützpunkt angegriffen?
Genau.
Von wem?
Von der ANF. Das ist halt, also diese Ostregion, diese Kivu-Region, ist halt total instabil. Also da, die Regierung hat dort überhaupt keine Kontrolle drüber. Wir könnten uns jetzt auch noch über die Regierung unterhalten und wie korrupt und wie nicht demokratisch sie ist, aber das lassen wir einfach mal. Also, sondern die Region ist einfach komplett instabil, und da ist im Prinzip, sind dort die Regionen, also in der Region sind die einzelnen Gebiete aufgeteilt unter verschiedenen Clan- und Milizengruppen. So, und die herrschen da.
Das heißt, es gibt gar keine staatliche Autorität in dem Sinne.
Genau, also so ein bisschen die einzige staatliche Autorität, zumindest laut UN, ist die UN. So. Aber so richtig stimmt das auch nicht. Also, weil man muss halt sagen, es gab innerhalb dieser Region tatsächlich auch Proteste gegen die UN-Anwesenheit, weil die werden so ein bisschen als, also ich habe irgendwo die Bezeichnung gefunden, als Touristen auf vier mal vier motorisierten Jeeps werden sie gesehen. Also sie werden nicht als Stabilitätsfaktor gesehen, sie gelten als machtlos und schauen auch nur zu.
Also die kämpfen nicht, es ist kein Kampfeinsatz in dem Sinne, dass sie sich irgendwie zusammen mit der Regierung irgendwie zusammentun oder so?
Also mit der Regierung tun sie sich sowieso nicht zusammen, sie probieren sich ein bisschen so als übergeordnete Instanz zu sehen. Ich konnte nicht so richtig erkennen, ob sie ein Kampfeinsatzmandat haben oder nicht. Was aber klar ist, dass sie als zahnlos gelten. Also es gab halt in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten immer wieder Vorfälle, also Massaker, wo die UN zugeschaut hat, auch Massenvergewaltigung, und das wurde alles nicht durch UN-Truppen verhindert und auch nicht aufgeklärt. Also das heißt, trotz dieser Existenz dieser fast 20.000 SoldatInnen in dieser Region scheint die UN dort keine große Macht zu besitzen.
Und welche Akteure sind jetzt quasi, was sind die Interessen? Also ich meine, es gibt die Regierung, die natürlich wahrscheinlich die halt Kontrolle haben möchte. Dann gibt es diese einzelnen Rebellen. Also das
genau,
sind
Hutu-Rebellen? Nee, das hat nichts mit Hutu und sonst was. Also die ANF, das war die Rebellengruppe, die hier angegriffen hat, ist eine Gruppe, die kommt tatsächlich aus Uganda und wird von den Medien so ein bisschen als islamistisch rezipiert. Also sind wohl hauptsächlich Muslime. Allerdings ist nicht sowas wie Al-Shabaab oder die ganzen richtigen Terrororganisationen, sondern ist tatsächlich eher so eine Gruppe, die auch einfach nur nach Macht strebt und halt, es geht um Kontrolle von Rohstoffen in der Region. Also gerade diese Kivu-Region im Osten ist sehr, sehr rohstoffreich und da geht es um Minen zum Beispiel von seltenen Erden, da geht es um Gold, um Diamanten. So, also da geht es halt um wichtige Rohstoffe und deswegen ist diese Region halt so hart umkämpft, weil wer die Region kontrolliert, kontrolliert halt auch das Geld.
Okay.
Genau. Uff. Ja.
Also es geht im Endeffekt darum, worum es immer geht irgendwie.
Ja, tatsächlich. Warum dieser Angriff erwähnt wird, erstmal ist er mir in den deutschen Medien überhaupt nicht aufgefallen. Also ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen.
Ich habe ein paar Artikel gelesen, aber halt jetzt nicht in irgendwelchen Nachrichten gehört oder so.
Ja, und es ist halt tatsächlich der schwerste Angriff auf UN-Soldaten seit den 60ern. Also es ist schon ein großer, es war schon etwas Besonderes und zumindest nach Guterres halt der schwerste Angriff überhaupt in der Neuzeit auf UN-Truppen. Auch muss man sich ein bisschen den Kongo anschauen, weil im Kongo alleine sind circa 1,7 Millionen Menschen geflüchtet, hauptsächlich halt aus dieser Kivu-Region, sehr, sehr viel in andere Regionen des eigenen Landes oder halt nach Tansania oder Richtung Südafrika. Ja, und diese Mission, die UN-Mission, ist halt auch gerade am Scheitern. Also das ist halt...
ich bin da auch so ein bisschen ratlos, weil wir jetzt wieder, also irgendwie kriegt man ja nichts hin. Klappt ja nie irgendwas.
Ja, also... Wie gesagt, scheinbar scheint diese Mission auch nicht auf guten, festen Füßen zu stehen. Also es liegt unter anderem auch daran, dass die Leute, die dort eingesetzt werden, zum Teil gar keine Soldaten sind. Also zum Beispiel Uruguay sendet Zivilisten dorthin. Also die machen
Beobachter per Zeitungsanzeigen.
So. Per Zeitungsanzeigen schalten die im Prinzip so so Blätter so nach dem Motto. Möchten Sie ein halbes Jahr in den Kongo, um gutes Geld zu verdienen, dann melden Sie sich da und da und dann kriegen die so eine 2 Wochen Grundausbildung und dann fliegen die in den Kongo runter und sind dort UN-Soldaten.
Ich verstehe das nicht. Also
ich verstehe es auch nicht, aber das ist halt so.
Jetzt nicht Regeln, Und dann gibt's ja die, also diese Soldaten der Afrikanischen Union oder aus vielen afrikanischen Staaten, da gab es ja diesen Riesenskandal vor kurzem, den auch über den dann wieder keiner gesprochen hat, dass irgendwie massiv Kinder missbraucht werden von UN-Soldaten, Blauhelm-Soldaten und solche Sachen.
Ja, und sowas alles wird nicht, ist aber nicht geregelt oder sehr schwer geregelt, weil einer der Hauptgründe ist auf jeden Fall, dass westliche Regierungen halt keine Soldaten stellen
Also
wollen.
die gut Ausgebildeten, die dann auch irgendwie sich wahrscheinlich an so viele Richtlinien halten am Ende.
Naja, es ist halt einfach, ich meine, du müsstest halt, bei vielen UN-Missionen müsstest du halt irgendwie Truppen aus den westlichen Gebieten mit hinschicken und das wollen sie halt einfach nicht, weil sie halt der Meinung sind, also weil das halt dann
Afrikanische
Geld kostet.
Angelegenheit und so sollen die machen,
Nö, weil
oder?
es halt auch Geld kostet und weil es halt gefährliche Einsätze sind und man will halt nicht zu Hause erklären müssen, warum Soldaten im Kongo gestorben sind und wenn man das halt nicht im Kampf gegen den Terror oder sowas sagen kann, sondern halt es um irgendein Land in Anführungsstrichen irgendwo am anderen Ende der Welt geht, dann ist das halt auch irgendwie egal. So.
Ja, das ist alles sehr.
Ja.
Vor allem, dass die Staaten, die eben das Geld dafür hätten, dann sich nicht beteiligen und die, die das Geld dafür nicht haben, die dann am Ende halt unausgebildete, schlecht ausgebildete SoldatInnen dorthin schicken. Ne? Also, das ist ja schon auch.
Genau, und das ist halt die jetzigen Soldaten, die kommen aus Tansania, also aus dem Nachbarland tatsächlich. Kann man jetzt auch überlegen, ob sie vielleicht auch gerade deswegen Ziel des Anschlags waren oder des Angriffes waren. Wäre auf jeden Fall möglich. So, also weil Tansania eigentlich so ein Ruhepol in Ostafrika ist, aber vielleicht will man gerade deswegen dort auch probieren, Druck aufzubauen, um ein weiteres Land zu destabilisieren.
Das wird
Ja,
ja auch
und
schon in
diese.
Tansania mit Terroranschlägen versucht und so.
Ja, aber tatsächlich ist da das Hauptziel eher Kenia, was halt direkt an Somalia dran ist. Und dann hätten wir, und ja, und diese Mission, die wurde halt auch Anfang des Jahres beschlossen, dass die gekürzt wird. Und zwar wirklich massiv von 19.000 Soldaten auf 3.000 Soldaten herunter. Ja.
Okay, das ist eine deutliche Marke.
Ja, also da wird halt, also kann man eigentlich sagen, dass es auf jeden Fall diese Region nicht weiter stabilisieren wird. Aber man muss halt auch in Frage stellen, wie weit das die Mission bisher
Ich wollte auch
geschafft
gerade
hat.
sagen, inwiefern jetzt, ob es überhaupt einen Unterschied machen würde. Weil,
Ist halt.
ich meine, wer versucht ja irgendwie immer die gleichen Probleme mit den gleichen Lösungen zu lösen und es funktioniert nie eigentlich.
Ja,
Also
das
ich
stimmt.
meine, so Länder, die durch irgendwie solche Sachen stabilisiert wurden, gibt es jetzt nicht viele.
Nee, auf keinen Fall. Also muss man halt schauen. Und ich würde auf jeden Fall aber unseren HörerInnen empfehlen, dieses Video über die Geschichte dieses Kongo-Krieges sich anzuschauen von John Green. Weil es einfach auch sehr lehrreich ist und ein Thema ist, was nicht sonderlich viel in deutschen Medien oder im deutschen Geschichtsunterricht oder sonst wo behandelt wird, wo es eigentlich hingehören würde.
Ohnehin ein guter Autor, John Green. Verlinken wir auf jeden Fall, genau.
Ja, und jetzt kommen wir.
Apropos, ich kriege keinen Übergang hin, schade.
Apropos ehemalig UN-verwaltetes Gebiet,
Ach ja, genau.
Jerusalem.
Jerusalem. Genau, natürlich müssen wir über Jerusalem reden. Wir haben letzte Woche ja auch schon über Israel gesprochen und ich denke, dann ist natürlich auch wieder was passiert, womit ich jetzt so zeitnah nicht gerechnet hätte, aber was jetzt auch keine große Überraschung war. Donald Trump hat angekündigt, am Mittwoch nämlich, dass er Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkennen will und die US-Botschaft auch dahin verlegen will. Das hat er im Wahlkampf ja schon angekündigt, ist jetzt auch eigentlich dementsprechend keine Überraschung. Es gibt verschiedene Motivlagen, die hier irgendwie vermutet werden. Zum einen will Donald Trump natürlich jetzt gerade so wo es auf die Einjahresmarke zugeht, gerne einen Sieg oder einen Erfolg irgendwie präsentieren und auch seiner Wählerschaft zeigen, guck mal, ich setze das um, was ich ankündige. Das ist sicherlich der eine Grund. Und dann gibt es die Frage, dass er einer größten Spender ist eben, dass das dessen Hauptposition, dass das unbedingt gemacht werden soll. Da ist natürlich auch Druck von der Seite da. Und dann ist er ja auch totaler Fan von Benjamin von Bibi Netanyahu. Und das spielt sicherlich auch mit rein.
Ja, und das ist halt billig, ne?
Und also genau, meine, es kostet nichts, nicht, ne? Also das ist doch super. Und man muss ja auch die US-Botschaft jetzt noch gar nicht oben. Das dauert ja eh noch ein paar Jahre, bis das überhaupt dann vollzogen sein wird. So eine Botschaft wie der Größe der USA kannst du nicht halt in ein paar Wochen irgendwie verlegen.
Ja, also ich verstehe total aus Trumps Sicht, warum er das tut.
Genau. Nichtsdestotrotz müssen wir nochmal kurz darüber reden, was das eigentlich alles soll. Also Jerusalem war ja nach dem Unabhängigkeitskrieg gab es ja den UN-Beschluss, dass eben Israel geteilt wird in zwei Teile, in einen muslimischen, palästinensischen Teil und einen jüdischen, israelischen Teil. Und Jerusalem, deswegen hast du es ja eben da angesprochen, war eben, sollte UN verwaltet sein. Das ist dann gescheitert, weil die arabischen Staaten vor allem das abgelehnt haben, diesen Deal. Und Israel hat dann erstmal die eine Hälfte quasi verwaltet, von Jerusalem auch, und Jordanien eben die andere Hälfte. Weil Jordanien hatte nämlich auch die Palästinenser, das Westjordanland, besetzt gehabt zu der Zeit. Dann kam es 1967 zum Krieg, und da hat Israel ja dann das Westjordanland annektiert, beziehungsweise erobert, so, annektiert ja nicht, besetzt, so. Und man hat aber eben den Ostteil Jerusalems eben auch erobert, und damit wurde dann sozusagen Jerusalem in israelische Hand gegeben oder ist in israelische Hand gekommen, und damit konnten das erste Mal auch die Klagemauer freigeschüttet werden und wurde dann auch errichtet. Die Klagemauer wurde nicht errichtet, sondern quasi die ganzen Facilities drumherum, dass die jüdische Menschen da eben hin können. Genau, und das ist quasi der Status quo seitdem. Dass,
vielleicht sollten wir ganz kurz sagen, die Klagemauer ist die Mauer oder soll zumindest die Mauer des Tempelbergs.
Die Westmauer des ehemaligen Tempels, jüdischen Tempels, des zweiten jüdischen Tempels sein, genau.
Der dann von den Römern halt zerstört. Wo die Bundeslade drin stand. Und damit
das Heiligste, quasi Gott selbst. Das Heiligste aller Heiligen ist eben der Tempel, ne? Und der wurde von den Römern, ich glaube, 66 nach Christus zerstört, beim jüdischen Aufstand. Und damit begann ja dann auch die jüdische Diaspora im Endeffekt, die ja endete immer noch nicht, aber halt dann bis zur Gründung Israels sozusagen, gab es keinen jüdischen Staat oder keine jüdischen Heimat sozusagen. Genau.
Mehr, genau.
Die gibt's ja jetzt wieder, und dementsprechend ist Jerusalem natürlich gleichzeitig auch ein heiliger Ort für die Muslime, nicht so wichtig wie für die jüdischen Menschen, sondern ich glaube der drittheiligste Ort, denn hier ist Mohammed in den Himmel aufgestiegen. Und natürlich, das muss man auch sagen, auf dem Tempelberg, deswegen wurde der Tempel da ja auch errichtet überhaupt, deswegen ist es auch relevant für alle drei abrahamitischen Religionen, denn hier hat Abraham seinen Sohn geopfert oder wollte ihn opfern, Gott, an diesem Punkt. Und aus diesem Grund ist Jerusalem überhaupt erst Jerusalem geworden. Das ist auch vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen.
Und auf jeden Fall so ein Ort, der einfach so voller Geschichte steckt.
Genau, voller Geschichte, also, und sehr viele unterschiedliche Menschen haben hier ihre Freunde und ihre Interessen natürlich dann auch. Vor allem halt Christen, Juden und Muslime. Christen, das hat sich mehr oder weniger erledigt. Die haben ihre Rechte, sie dürfen da ihre Sachen machen, aber haben da jetzt keine territorialen Ansprüche. Genau. So, jetzt haben wir erklärt, was Jerusalem ist. und für Israel war immer klar, dass Jerusalem die Hauptstadt ist, das ist ganz klar. Und zwar schon seit tausenden Jahren ist Jerusalem die Hauptstadt, ja, eines jüdischen Staates oder, ja.
Des jüdischen Glaubens.
Des jüdischen Glaubens.
Man könnte, glaube ich, sagen.
Genau.
Ja.
Und dementsprechend ist natürlich dann auch, der Regierungssitz in Israel natürlich trotzdem noch Tel Aviv, aber viele Ministerien sind in Jerusalem, das Parlament ist in Jerusalem, und in Israel ist es eindeutig, Jerusalem ist die Hauptstadt des Landes. Brauchen wir überhaupt nicht drum diskutieren, ist halt einfach so. Aber die UN hat ja beschlossen, dann nachdem Israel quasi einmarschiert ist, dass man bitte keine Botschaften machen soll, und nachdem Israel gesagt haben, Jerusalem ist unsere Hauptstadt, haben sie gesagt, nein, wir erkennen das nicht an, hat die UN gesagt. Und dementsprechend sind alle Botschaften in Tel Aviv oder an anderen Orten, aber nicht in Jerusalem. Und zwar alle. Tatsächlich.
Ja, und ich meine, die 10 oder ich glaube, es gab 33 Staaten, die tatsächlich sogar schon Botschaften in Jerusalem hatten, haben es tatsächlich auch wieder abgezogen.
Genau, und dementsprechend also, wäre die US-Botschaft die erste Botschaft, die dann wieder zurück nach Jerusalem geht oder die überhaupt nach Jerusalem geht.
Ich glaube, soweit sind wir dann auch da einer Meinung. Das ist, glaube ich, das der ist, Status quo.
Das sind ja Fakten, ne? Also so,
genau.
Die wir jetzt gerade dargelegt haben. Die Frage ist, welche Folgen hat das jetzt? Und das hat nämlich deutliche Folgen. Weil jetzt zu sagen, Jerusalem ist, das anzuerkennen, ist eben ein Bruch mit dem Status quo, den man bisher hatte. Auch mit diesem UN- und Sicherheitsratbeschluss, der gefasst wurde damals in den 60er Jahren. Und das ist faktisch, mag das keinen großen Unterschied machen, aber es macht halt einen großen Unterschied für die Menschen, vor allem für die Menschen in Palästina.
Weil, auch das, ja, auch das würde ich auf jeden Fall so sehen. Das Einzige, was ich halt irgendwie nicht so sehe, also ich glaube, die PalästinenserInnen sind sehr erregt über die Situation. Also es gibt halt zum Beispiel, es gab Proteste in der gesamten islamischen Welt, die größten tatsächlich in Istanbul und in Libanon, also in der Türkei und in Libanon. Auch sehr große Proteste in Berlin zum Beispiel. Aber meiner Meinung nach wären diese Proteste halt, also ja, ich finde, die Personen, die dort protestieren, sind halt so Personen, mit denen ich mich überhaupt nicht gemein machen möchte, weil das sind meistens Menschen, die tatsächlich die Existenz des Staates Israel ablehnen. Genau.
Also es ist natürlich, es sorgt für massiven antisemitischen Ausfälle und Angriffe auch in Europa, in der muslimischen Welt natürlich. Also die Kritik ist eindeutig. Erdogan hat da auch groß gepöbelt. Da muss ich sagen, ich mag Netanyahu ja wirklich überhaupt nicht, aber da hat er großartig gekontert. Hat dann nämlich auf die Lage der Kurden hingewiesen in der Türkei und dass die Türkei mal lieber die Klappe halten sollte. Wobei da beide vielleicht die Klappe halten sollten, generell. Ich glaube, ja, ich finde es auch, also es gibt in Deutschland viel Kritik. Oder es gibt in Deutschland viele, die sagen, ja, gut, dass Trump das gemacht hat. So. Und ich höre das von einigen Leuten. Und ich denke, weil ist ja eh so und die sollen sich mal nicht alle so aufregen. Ja, stimmt. Es ist kein großes Ding, sollen sich nicht so aufregen. Ja, aber tun sie halt. Und das war absehbar. Und es sind Menschen gestorben. Mindestens 2 PalästinenserInnen im Gazastreifen sind gestorben, ProtestantInnen. Es sind hunderte Qassam-Raketen auf Israel geflogen. Damit wurden israelische Leben in Gefahr gebracht. Es gab Luftangriffe natürlich als Antwort auch wieder. Und ja, es ist irgendwie, man denkt sich so, ah, die sollen sich mal nicht so aufregen. Aber das war ja klar, dass sie sich aufregen. Warum macht man es dann? Also man muss ja nicht immer jede Provokation, also nur weil man Recht hat, muss man ja nicht immer alles durchziehen, so.
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber das Ding ist halt, was ich halt interessant fand, ist halt, dass es tatsächlich in den islamischen Staaten gar nicht so eine krasse Empörungswelle gab, wie ich erwartet habe.
Also in Ägypten, in Jordanien, es gab überall Massendemonstrationen und es gab ja auch, die Staaten haben jeweils die gesamten Beziehungen mit den USA auch teilweise in Frage gestellt. Aber es ist jetzt keine, es werden auch sicherlich da in dem Sinne keine Taten folgen.
Ich wollte gerade sagen, und ich meine, gerade Saudi-Arabien ist relativ ruhig, was dieses Thema angeht. Und die Türkei ist halt sowieso gerade auf Krawall gebürstet. Also was wir hier, glaube ich, sehen könnten, wäre A, ein neuer Führungsanspruch in der islamischen Welt, der stärker Richtung Türkei hingeht. Und was wir halt, glaube ich, gleichzeitig sehen könnten, und das wird halt auch in einigen Medien so ausgesprochen, dass es tatsächlich der richtige Moment für diesen Schritt sein kann, weil einfach gerade die islamischen Staaten oder die muslimischen Staaten einfach gerade andere Dinge zu tun haben. Sie sind noch beschäftigt mit dem IS, sie sind beschäftigt mit dem Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien und sind halt quasi abgelenkt, dass das für die Palästinenser und die Menschen dort vor Ort ungünstig ist und dass die sich darüber aufregen und dass auch andere Muslime sich davon angegriffen fühlen, kann man akzeptieren, aber irgendwie die Staaten haben gerade, glaube ich, einfach ein anderes Problem. Nur
ich glaube, das würde ich durchaus auch so sehen. Ich glaube, es macht eine Friedenslösung schwieriger, mit den Palästinensern vor allem, weil das ist ein emotionales Thema und ich weiß, dass wir aus deutscher Perspektive immer gerne sagen, wie gesagt, auch mit den, wir haben ja auch schon mal über diese Demonstrationen, nachdem der Tempelberg geschlossen wurde, mit den Metalldetektoren, ne? drüber geredet und gesagt, da war ja auch so der Tonus in vielen, aus deutscher Perspektive, ach, ja, sollen sich mal nicht so aufregen, sind doch nur Metalldetektoren. Und genauso, es ist doch hier jetzt nur, Trump hat doch nur gesagt, dass, aber es ist halt, das weiß man ja auch, die Menschen sind, dieses Thema ist ein emotional aufgeladenes Thema und da werden viele Probleme dann da rein interpretiert und reingenommen und ich glaube, Trump hat den Fehler gemacht, das einfach zu ignorieren und das ist für mich, ja, guter Zeitpunkt, den hat Trump sicherlich nicht bewusst gewählt, sondern es war wahrscheinlich eher Zufall.
Das glaube ich auch, ja.
Nur zu sagen, ja, irgendwie war das jetzt eine gute Aktion von Trump, halte ich halt für falsch, weil, wie gesagt, es sind Menschen gestorben und es macht einen Friedenskonflikt schwieriger. Es gibt die Position, die ich nicht teile, die gesagt, es ist gut, dass dieses Thema jetzt abgeräumt ist. So, das heißt, da kann sich jetzt keiner mehr, das ist jetzt gelaufen, so, das ist jetzt vorbei. Israel, Jerusalem ist anerkannte Hauptstadt und das sozusagen würde dann quasi Verhandlungen einfacher machen. Ich glaube eher, dass es Verhandlungen schwerer macht gerade gegenüber Israel, weil man Israel quasi die große, in Anführungsstrichen, Belohnung, die man ihnen geben kann oder dem man Israel entgegenkommen kann, also der israelischen Regierung in Verhandlungen, wäre dann zu sagen, wenn ihr das und das macht, die und die Zugeständnisse für die PalästinenserInnen macht, dann bekommt ihr quasi eure Hauptstadt anerkannt. So. Und das ist jetzt weg. Das heißt, zumindest für die USA und damit auch dem großen relevanten Player in solchen Verhandlungen im Endeffekt. Und damit nimmt man sich als internationale Gemeinschaft natürlich auch Handlungsspielräume. Und ich glaube, das ist das Fatale und das ist das eine. Und wie gesagt, natürlich, dass Menschen gestorben sind dadurch und hier tausende Raketen auf Israel geflogen sind, Menschen in Gefahr gebracht wurden. Das ist nicht etwas, wo ich sage, das ist es wert für etwas, was ohnehin Fakt ist. Ich glaube, die Israelis brauchen auch keinen amerikanischen Präsidenten, um ihnen zu sagen, was ihre Hauptstadt ist. Da gab es einen schönen O-Ton, den die Tagesschau aufgenommen hat, aus Tel Aviv, wo einer sagte, was soll uns der US-Präsident erzählen, was wir zu machen haben oder was wir sind. Wir wissen, was wir sind. Wir wissen, was unsere Hauptstadt ist. Wir brauchen das nicht. Und ich glaube, das sind so die Punkte, wo für mich der Grund ist, warum ich das schon scharf kritisiere, auch was hier passiert.
Da würde ich dir auch auf jeden Fall in vielen Dingen zustimmen. Ja, das da gebe ich dir recht. Was ich interessant fand, ich habe halt leider irgendwie diesen Artikel oder diesen Podcast nicht mehr gefunden, wo es tatsächlich um neue Diskussionsebenen innerhalb dieses Konflikts ging, wo es halt tatsächlich darum ging, dass man anstatt einer Zwei-Staaten-Lösung ein Konferenzialsystem suchen sollte, also quasi zwei Staaten, aber auf einem Gebiet. Also quasi eine Kontrolle, also das fand ich zum Beispiel interessant und da wurde halt zum Beispiel damit argumentiert, dass man halt gar nicht mehr, dass man halt bestimmte Siedlungsbewegungen oder sowas gar nicht mehr rückgängig machen kann.
Also kann man schon, aber nur mit Gewalt im Endeffekt, ja.
Genau, und gleichzeitig, wenn man sich darauf einigen könnte, dass man im Prinzip konföderierte Staaten wäre, könnte man alle Probleme, die man gerade hat, relativ gut lösen.
Aber dafür braucht man ein gemeinsames Vertrauensverhältnis und das existiert einfach nicht.
Und das wird halt, glaube ich, auch sehr schwer irgendwie herzustellen.
Da muss sich auch viel in den jeweiligen Gesellschaften tun.
Ja, das glaube ich auch.
Ja. Also es ist eine sehr schwierige Situation. Ich kann viel Kritik verstehen an oder viel Lob für Trump auch nachvollziehen von deutscher ja, Israel positiv, wie sagt man dazu, pro-israelischen, was heißt pro-israelisch? Auch pro-israelisch. Auf jeden Fall von vielen aus Deutschland und aus Israel auch verstehen, zu sagen, okay, das war eine gute Entscheidung und die sollen sich mal nicht so haben, ist halt nur nicht mit der Realität überein. Also das ist aber sowieso, ich glaube, da bin ich vielleicht ein bisschen zu pragmatisch und okay, das ist, ja. Also wie gesagt, für mich ist es so, wie kann das denn jetzt, was wir haben, eine gute Situation sein? Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen.
Würde ich dir auch zustimmen. Also genau, die Situation jetzt ist definitiv nicht so viel besser als...
Und ich würde damit...
Also, genau, sie hat sich dadurch nicht verbessert.
Ja, und ich würde auf keinen Fall die antisemitischen Ausfälle und Angriffe, die jetzt irgendwie weltweit passieren, damit irgendwie rechtfertigen oder als gut empfunden. Das ist, keine Frage, nicht akzeptabel. Und da muss gerade auch in Deutschland müssen wir dann da ganz hart gegen vorgehen. So, und solche Demonstrationen im Zweifel auch unterbinden. Also für uns Deutsche muss es heißen, wer Israel in Frage stellt, hat keinen Platz in unserer Beziehungsweise der muss halt bestraft werden im Endeffekt. Ne? Also das ist halt nicht legal.
Ja, und aber ist dann halt auch wieder interessant, wie rechte PolitikerInnen so zu tun, also so tun, als ob Antisemitismus tatsächlich das Problem durch die Einwanderungsgesellschaft gekommen ist, wenn wir vorher, weiß ich nicht,
da muss man,
den Massenmord
genau.
und die Shoah hatten und 500 Jahre Antisemitismus.
Oder man guckt einfach mal
in
die radikale
feiern.
Rechte oder die radikale Linke in Deutschland und dann sieht man nämlich auch, dass der Antisemitismus noch da ist. Und man kann auch einfach in die Mitte der Gesellschaft gucken, da hängt er nämlich auch da drum. Also.
Ja. Also definitiv überall. Ich weiß noch, ich habe vor 5 Wochen, nee, ist schon ein bisschen länger her, da war ich auf einer Demonstration, also auf einer Gegendemonstration, und auf der Demonstration wurden von Rechten halt gerufen, nie, nie wieder Israel. Ja. Also ich meine,
das ist eigentlich
offensichtlicher geht's nicht mehr.
Genau. Also das habe ich auch schon von rechten Demos gehört, tatsächlich direkt. Auch halt gegen ganz klar gegen Juden. Da gibt's ja halt diese, auch in den USA, ne, also diese White Supremacy, you will not Jews will not replace us. In Charlottesville wurde das ja gerufen zum Beispiel. Ist ja ein
ja, also
klarer Einsatz. Also da muss man sich ja auch, da braucht man nicht drum diskutieren, dass eben Antisemitismus kein quasi eingewandertes Problem ist.
Definitiv, genau.
Gut.
Ja.
Dann haben wir unsere Hauptthemen, glaube ich, durch und wir kommen zu den Kurznews, richtig?
Genau.
Wir bleiben in der Region.
Genau, und können eigentlich sind zumindest 3 der 5 Kurznews sogar sehr positiv. Das ist doch mal was.
Endlich mal.
Ja, genau. Der Irak spricht von einem vollumfänglichen Sieg gegen Daesh oder den Islamischen Staat.
Wunderschön. Das ist doch gut.
Ja, genau. Hat der irakische Ministerpräsident bekannt gegeben. Man muss das noch so ein bisschen kritisch sehen, weil in der Region, hauptsächlich in der Wüstenregion zwischen Syrien und Irak, sind wahrscheinlich noch so um die 3000 Kämpfer des von Daesh stationiert und kämpfen noch. Und es gibt halt auch immer wieder Selbstmordanschläge im Irak. Also der Irak ist weit weg von totaler Stabilität, aber alle Städte und größeren Ortschaften sind mittlerweile befreit. Und Daesh kontrolliert im Prinzip nur noch Wüstenstaub.
Ja, ja, also also ich glaube, die 3000 kriegt man ganz schwer natürlich dann auch da weg. So. Deswegen kann man ruhig von einem Erfolg sprechen.
Ja, ich glaube auch. Und was ich auch positiv fand, er hat als nächstes Ziel verkündet, auch die Korruption besiegen zu wollen. Was ich erstmal eine gute Aussage fand. Leider ist ja Korruption besiegen immer so ein...
Das wollen ja irgendwie alle, also, aber macht dann doch keiner, ja.
Ja, genau, das ist so ein bisschen das Problem, genau. Meine zweite Kurznews ist im Prinzip, es gibt einen neuen Ministerpräsidenten in unserem Nachbarland.
Davon war ich ehrlich gesagt, ich habe es vor ein paar Tagen gelesen, war so ein bisschen überrumpelt. Wie bitte? Ich dachte so, hä? Beata Schittler ist zurückgetreten, hatte ich irgendwie nicht so mitgekriegt, muss ich sagen.
Nee, hatte ich auch nicht mitgekriegt. Also, ich hatte
nicht klar, warum eigentlich, aber...
Okay, und da kann ich tatsächlich auch ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Also die ehemalige Ministerpräsidentin war
Beata Schittler,
genau, und der neue Ministerpräsident ist Matusz Morawiecki. So, genau. Matusz Morawiecki ist der ehemalige Finanzminister und auch schon mal Wirtschaftsminister von Polen gewesen. Und soll im Prinzip genau auch diese Seite der Regierung stärken. Also es gab einfach eine Rochade, die wahrscheinlich von Kaczynski sich ausgedacht wurde. Es gab gleichzeitig auch einen Antrag gegen Szydło.
Vertrauensfrage oder sowas, ne?
Genau, die Vertrauensfrage, die hat sie aber überstanden, ist aber dann am gleichen Tag im Prinzip zurückgetreten. Es geht im Prinzip darum, dass man ein bisschen eine Person herausnimmt, die so diese nationale Identitätspolitik Polens stärkt. Also da will man eine Person rausnehmen und dafür eine Person, die stärker auf Wirtschaftsfragen setzt, hineinnehmen.
Na gut.
Und ich glaube tatsächlich, also es ist irgendwie so absurd, weil man immer denkt, so funktioniert ja Politik eigentlich nicht, dass es einen Mann im Hintergrund gibt oder eine Frau, die Fäden zieht. Aber in Polen scheint es gerade wirklich so zu sein. Es ist halt super absurd. Alle Medien, die ich bisher dazu gelesen habe, sprechen davon, Kaczynski ist der Typ, der im Prinzip dahinter
Ist noch nicht
steht.
mal im
Und das.
Hintergrund, sondern das wissen halt alle eigentlich. Das ist,
Genau, aber er hat halt
ja.
keine Position, außer Regierungschef der Peace.
Nee,
So, also das ist.
Parteichef mal zu.
Ja, genau.
Ja, und der ist halt
Parteichef der Peace.
Abgeordneter, glaube ich, ne?
Ja, aber einfacher
Genau.
Abgeordneter.
Ja.
Und er macht halt trotzdem, was er will. Also der redet halt auch mal 2 Stunden reden im Parlament, obwohl er das nicht dürfte und so ein Kram. Es ist total absurd. Super, super absurd. Interessanterweise gab es sogar Kritik an dieser Umbildung. Und zwar sogar aus dem Peace-eigenen Flügel. Und zwar die nationalkonservative Zeitung der katholischen Christen hat sich gewundert darüber, dass das umgebildet ist, weil sie halt Szydło als so als eine wichtige Figur in der Regierung gesehen haben, weil sie einfach ganz klar ihre Linie vertritt, während da Morawiecki halt wesentlich liberaler ist. Also der hat halt auch bei Tusk mitgearbeitet und gilt halt schon eher als Europäer und als liberaler Mensch und also zumindest weit liberaler als Beata Szydło. Also ich glaube, insgesamt ist es eine Verbesserung
Aber er gilt
für
auch
alle.
als Vertrauter von Kaczynski natürlich, ne?
Ja, natürlich. Also ich glaube, Kaczynski, wenn wir darüber sprechen, dass Kaczynski tatsächlich dort die Ministerpräsidenten einsetzen, würde er wohl kaum jemanden einsetzen, den er nicht mag. Also das
Ja.
ist halt irgendwie,
Das würde dann darauf
ne?
hindeuten, dass er keine Macht mehr hätte, aber die hat er definitiv noch.
Genau, also es ist sehr interessant. Ich bin gespannt, ob sich das nochmal, ob sich das in den nächsten 10 Jahren ändert. Also es kann ja nicht so weitergehen, meiner Meinung nach.
Na, irgendwann wird gewählt und dann werden wir sehen, was passiert.
Ja, aber dann hast du die anderen Konservativen da. Das ist halt auch super absurd.
Ja.
Polen. Junge, Junge.
Apropos Wahlen, es waren ja Wahlen in Honduras, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Was ist
Genau, und
jetzt bei rausgekommen?
ich wollte einfach nur so ein Follow-up gehen. Es gibt jetzt eine Neuauszählung dieser 5000 Wahlurnen, aber die Regierung sagt auch schon, also Quatsch, die Opposition fordert im Prinzip schon eine komplette Wahlwiederholung. Bei den Protesten sind leider jetzt schon 14 Menschen gestorben und die Regierung sagt aber fest, dass sie im Sattel sitzt und im Prinzip weitermachen will. Was noch so ein zweites Ding ist, was in Honduras ist, was ich jetzt hier gar nicht stehen habe, in Honduras entsteht gerade so eine Art Land im Land, das müssen wir uns unbedingt nochmal anschauen. Also da gibt es gerade so eine Sonderwirtschaftszone, wo dann im Prinzip Unternehmen die volle Kontrolle haben sollen.
Na gut, das sprechen wir dann später. Später nochmal drüber, genau.
Ja, genau.
Ja, eine positive Nachricht. Die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist in Australien beschlossen worden vom Parlament, nachdem es ja vor einigen Wochen eine Umfrage gab, die deutlich positiv für die Ehe für alle ausgegangen ist. Und das wurde jetzt umgesetzt mit großem Jubel und noch ein weiterer großer Staat, der jetzt das ermöglicht. Und das ist eine gute Nachricht, definitiv.
Genau, und den Artikel, den ich dazu verlinke, der dreht sich tatsächlich um das Recht, sich auch jetzt endlich scheiden lassen zu können. Weil es halt irgendwie, es gibt da halt so ein lesbisches Pärchen, die halt irgendwo in Europa geheiratet haben und sie mögen sich halt einfach nicht
Ach,
mehr
die
so
dürfen
und
sich
wollen
jetzt
sich
nicht
halt
mehr
scheiden
scheiden.
lassen.
Oh,
Und
okay.
jetzt dürfen sie sich endlich scheiden lassen, weil sie ja jetzt, wenn man jetzt Ehe schließen kann, dann darf man sich halt auch endlich scheiden lassen. Fand
Stimmt.
ich irgendwie super witzig,
Das ist,
weil es einfach
ja.
nochmal so ein anderes Licht auf dieses Thema wirft.
Das ist tatsächlich interessant, genau. Es sind halt auch normale Paare wie alle anderen auch, ne?
Genau, nicht besser oder schlechter als andere Menschen.
Genau. Noch eine positive Nachricht hast du, glaube ich.
Genau, das habe ich gerade erst tatsächlich gesehen, beziehungsweise ist, glaube ich, auch ganz aktuell, Saudi-Arabien möchte Kinos eröffnen. Also Saudi-Arabien, erzkonservatives Land, was sich gerade allerdings wirklich liberal öffnet, so scheint es mir zumindest. Also wir hatten da jetzt schon einige Meldungen und wir hatten auch vor ein paar Wochen das Thema, dass halt der kommende Scheich ist das, ne? Nee, König.
Ja,
Der
genau.
kommende König im
Sultan.
Prinzip, Sultan, ja, wie auch immer, der neue Regierungschef der kommende, der hat da ja ordentlich rein Schiff gemacht, könnte man so sagen. Also er hat alle möglichen Konkurrenten ausgeschaltet und er hat eine gewisse Policy, die durchaus zur Öffnung des Landes beiträgt. Und dazu gehört jetzt wieder Kinos einzuführen. Seit 35 Jahren.
Das klingt doch schon mal gut, wenn das traurig, dass das eine gute Nachricht sein muss, weil, also, dass es überhaupt Kinos erlauben, irgendwas ist, was überhaupt von Anfang an erst verboten ist. Aber das klingt doch schon mal gut.
Ja, freut mich halt auch für die Menschen. Wird dann interessant, ob Frauen und Männer zusammen in Kinos gehen können.
Vermutlich.
Ich meine, Frauen und Männer im Dunkeln.
Also ich habe mal eine Doku gesehen, in der es ging um den einzigen Comedy-Club des Landes und da sind so Stellwände dazwischen im Publikum aufgebaut, bis zur Bühne hin und da steht dann der Comedian vorne, natürlich ein Mann, und erzählt die Witze und auf der einen Seite sitzen die Frauen, auf der anderen die Männer. Das ist ein bisschen skurril, kann man sich aus unserer Perspektive gar nicht vorstellen.
Ja. Gut. Das ist wohl wahr. Interessantes und schwieriges Land.
Genau.
Ja. Und dann sind wir sogar schon durch.
Das war's für diese Woche, genau. Ja, danke fürs Zuhören und Durchhalten.
Ja, wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend oder wie auch immer. Und freuen uns über Rückmeldungen.
Genau. Bis nächstes Mal.
Ciao.